Herzlich willkommen für die, die jetzt noch nachgekommen sind. Schön, dass ihr da seid. Auch herzlich willkommen alle, die das Video schauen. Mein Name ist Miriam Schaub, ich bin hier Pastorin, für die, die mich noch nicht kennen. Und ich freue mich einfach, heute am 4. Advent über die Weisen predigen zu dürfen. Unsere Predigtreihe heißt Unterwegs zur Krippe. Und ja, es haben sich so viele aufgemacht, auch Männer aus dem fernen, fernen Land. Und natürlich gehen wir als erstes zum Text. Heißt, wer seine Bibel dabei hat, in Papier oder digitaler Form, schlag doch mal Matthäus 2 auf. Das ist so ziemlich der Anfang vom Neuen Testament. Nur solltet ihr die Orientierung brauchen. Matthäus 2, das Ganze, den ganzen Absatz, also ab Vers 1. Haben wir Matthäus 2? Okay, alles klar. Ich lese wie immer aus Neues Leben. Jesus wurde in der Stadt, wenn ich jetzt gleich noch zu hören bin, dann jetzt. Heute ist schwierig, glaube ich, ne? Okay, ich mache einfach weiter. Matthäus 2. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa. Während der Herrschaft, soll ich ein anderes Mikrofon nehmen? Wir kriegen es halt noch hin. Ja, die Zeit des Wartens, ja, die hier auf uns ist. Und die Technik, manchmal, die haben einfach so auch ihre Stimmung und ihre Tage. Das ist einfach richtig, man weiß einfach nicht, wo der Fehler liegt. Das ist richtig nervig. Soll ich einfach, wir können auch einfach ohne machen. Soll ich ein anderes probieren? Oder ist es eine allgemeine Rückkopplung? Ist immer noch? Jetzt besser? Reicht es jetzt? Ja? Jetzt kommt es von da. Achso, ja, okay. Naja, gut. Ich kriege das auch ohne hin. Hauptsache, die Kamera nimmt ja auch so den Ton auf, oder? Die nimmt alles auf. Ich versuche einfach, aber jetzt geht's ja gerade. Halbwegs. Okay, wir versuchen es. Ansonsten, Miri kann laut sprechen. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Weisen aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der oberen Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus nach der Aussage der Propheten zur Welt kommen? Fragte er sie. In Bethlehem, sagten sie. Denn der Prophet hat geschrieben: O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf. Denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. Daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Weisen und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen: Geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit auch ich hingehen kann, um es anzubeten. Nach diesem Gespräch machten die Weisen sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit Mutter Maria und sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und bestänkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück, denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. Ich finde es immer wieder eine spannende Geschichte, besonders weil wir eigentlich gar nicht so richtig doll viel über diese Männer erfahren. Deswegen ist immer so die Frage, was wollte der Schreiber damit? Warum hat Matthäus diesen Teil der Geschichte mit hineingenommen? Ich finde es mega spannend, weil man versucht dann in der Forschung aus verschiedenen Ecken rauszufinden und sich zusammenzureimen, wer konnten diese Männer sein. In der Tradition reden wir von Königen, die kommen. Ich persönlich glaube, dass es wahrscheinlich keine Könige waren, einfach weil es relativ schwierig ist. Also ich wüsste jetzt nicht, wie sie aus drei unterschiedlichen Nationen da jetzt sich irgendwie zusammenfinden. Und es gibt keine Anhalte dafür, dass es Könige sein konnten. Aber reich waren die Männer garantiert. Ihr müsst euch vorstellen, da kamen jetzt nicht drei Leute mit großen Umhängen und Kronen auf dem Kopf auf drei Kamelen angeritten, sondern das war eine riesige Karawane. Ja, es müssen richtig viele Leute gewesen sein. Das hat Geld gekostet. Und dann bringen sie Geschenke mit, die richtig viel wert sind. Also wir können davon ausgehen, dass es reiche Menschen waren. Und dann können wir davon ausgehen, dass es weise Menschen waren, weil sie weise genannt werden. Aber was heißt es, weise Menschen? Du und ich, wir können auch weise sein, werden aber vielleicht nicht als die Weisen aus Pforzheim bezeichnet. Man kann davon ausgehen, dass es Wissenschaftler war. An anderen Stellen werden sie Sterndeuter genannt. Ich glaube nicht, dass es jetzt per se Astrologen waren. Ja? Und an anderen Stellen werden sie Magier genannt. Das waren jetzt nicht irgendwelche Leute, die Hasen aus dem Hut gezaubert haben, sondern sie gehörten wahrscheinlich viel mehr zu einer Gruppe an, die Magi hieß. Und das waren eine Gruppe von wissensbegierigen Menschen, die versucht haben, die Welt und die Gottheiten zu erklären. Die versucht haben zu verstehen, wie Dinge zusammen funktionieren. Ich wette, die haben bestimmt auch coole Experimente gemacht und vielleicht haben deswegen Leute über Magier gesprochen. Aber wir können davon ausgehen, dass es eine Gruppe war an Männern, die einfach wissen wollten, was ist der Sinn des Lebens, und die aus einer Kultur kamen, in der Himmelskörper zu den Gottheiten gehörten. Sterne, Sonne, Mond, all das hat ihnen was gesagt. Die haben sich bewegt, die haben Konstellationen gehabt, das haben sie erforscht. Und während sie da jetzt saßen in ihrem fernen Land und das erforschten, stolperten sie auf einmal über einen echten Gott. Das ist so wie, wenn man früher Radio versucht hat, seinen Sender zu kriegen und es war so ein bisschen rauschig und man bewegt so die Antenne, ja, und plötzlich kriegt man einen ganz anderen Radiosender rein. Ja? Kennt ihr das noch? Ja, das ist der richtige Beispiel. Für die ganzen Jüngeren, die das sehen, Radio, das ist sowas wie TikTok ohne Bilder. Ja, und mit längeren Videos. Plötzlich tunten die so rein in einen ganz anderen Sender. Plötzlich war da irgendwas, wo sie merkten, da ist was anders. Und sie forschten und sie haben versucht rauszufinden, worum es da geht, warum auf einmal sie diesen Stern sehen. Habt ihr euch mal gefragt, woher die wussten, irgendwo in einem fernen Land, dass es um einen jüdischen König sich handeln muss? Ich finde das gar nicht so ganz unlogisch. Das führt uns nämlich zu der Frage, wo kamen die denn eigentlich her? Morgenland. Morgenland ist groß. Ja? Wahrscheinlich kamen die aus der Richtung Syrien, Babylonien. Und ich glaube, sie wussten oder konnten sich das herleiten, dass es sich hier um den jüdischen König handeln muss, weil sie das Buch Daniel hatten. Daniel war in Babylon. Daniel wurde noch lange Zeit als Prophet auch im ganzen babylonischen Reich geehrt. Diese Männer hatten Schriften, die ihnen sagen konnten, das muss der sein, von dem dieser Daniel gesprochen hat. Die konnten auch rechnen. Daniel hat relativ präzise vorhergesagt, wann der Messias kommen soll. Einer der Gründe, warum die Juden bis heute nicht so richtig gerne das Buch Daniel lesen oder lesen lassen. Weil es irgendwie eindeutig auf Jesus zugehen könnte. Naja, jedenfalls, also wir haben weise Männer, Leute, die erforschen, die wissen wollen, wie die Welt funktioniert, die Geld haben und plötzlich merken sie, oh, die Bücher und die Schriften, die wir gelesen haben, passen zusammen mit dem, was wir gerade am Himmel sehen. Und irgendwas wurde in ihnen berührt. Ich glaube, die hatten einfach so eine Begegnung mit einem lebendigen Gott, der in ihrem Herzen was angerührt hat. Und sie wussten, ich muss mich auf den Weg machen, um diesen neugeborenen König zu sehen. Ein royales Baby ist normalerweise kein Grund für einen Staatsbesuch. Ja, es wird zwar groß gefeiert, aber normalerweise machen sich nicht die ganzen Reichen aus aller Welt auf, um dieses Baby zu sehen. Also was hat diese Männer im tiefsten Herzen angerührt, dass sie gesagt haben, wir packen unseren Scheiß zusammen, wir laden alle unsere Reichtümer auf Kamele und wir machen uns auf. Wenn wir davon ausgehen, dass sie im Babylonischen Reich waren, irgendwo wahrscheinlich Richtung Babel, sagen wir mal, dann waren das mindestens 1000 Kilometer bis Jerusalem. Mindestens, wenn nicht sogar mehr. Und ich weiß nicht, wie viel man an einem Tag auf so einem Kamel schafft. Oder womit die sonst gereist sind, aber wahrscheinlich ist ein Kamel. 20 Kilometer, 25 Kilometer. Also die waren eine Weile unterwegs. Das war nicht mal eben, ich setze mich ins Auto und fahre mal vorbei und guck. Ja? Ich gehe nicht mal eben zu Kainas, um mit dem Baby zu kuscheln. Das ist anders. Die haben sich auf den Weg gemacht und die waren bestimmt so 40, 50 Tage unterwegs. Das stellt mir die Frage, vielleicht haben sie den Stern auch schon gesehen, bevor Jesus geboren worden ist, damit die so ein bisschen Zeit hatten, schon mal zu reisen. Aber ansonsten sind die so ein, zwei Monate nach Jesu Geburt erst in Jerusalem angekommen. Aber sie hatten etwas erkannt oder sie hatten etwas gespürt, was sie nicht davon abgehalten hatten. Sie wussten, sie mussten losgehen, um dieses Kind zu suchen. Und dann folgen sie einem Stern. Sie bringen einen Glauben auf, den ich unfassbar fand. Sie sagen, wir laufen jetzt einem Stern hinterher. Was müssen die Leute um sie rum, was müssen ihre Frauen gesagt haben? Sag mal, geht's noch? Kurz vor den Feiertagen willst du all unser Geld auf den Kamel laden und einem Stern hinterherreisen? Was mache ich denn, wenn deine Eltern kommen? Ja, so. Aber sie haben gesagt, nein, wir glauben das und wir reisen daher und wir haben den Glauben, dass es uns zu etwas führt. Und sie reisten auf den Handelsstraßen des Orients Richtung Jerusalem. Und hier ist ihnen meiner Meinung nach so ein kleiner Fehler unterlaufen. Weiß ich nicht, ich kann es nicht belegen, aber so wie ich den Text lese. Sie wissen, es geht um den König der Juden. Sie folgen einem Stern und dann gehen sie nach Jerusalem zum Königspalast. Weil sie sich denken, jüdischer König muss im Königspalast in Jerusalem geboren worden sein. Sie haben aufgehört, dem Stern zu folgen. Sie hatten eine gute Erkenntnis und sie sind im Glauben losgegangen und plötzlich haben sie ihre Logik benutzt und latschen jetzt und klopfen am Tempel an, Palast an und sagen, jo, herzlichen Glückwunsch, wir haben gehört, hier wurde ein Junge geboren. Und die sagen so, nicht, dass wir wüssten. Und sie sagen, aber wo ist denn euer neugeborener König? Und das löst eine Hysterie in der ganzen Stadt aus. Wahrscheinlich haben die schon auf dem Weg zum Palast mal schon die Leute gefragt, ja, wo ist er denn jetzt, euer Königssohn? Habt ihr was von dem royalen Baby gehört? Hey, hier ist jemand geboren worden. Und alle so, wovon redest du, Alter? Und irgendwie sprach es sich um. Und wir lesen, dass Herodes und die ganze Stadt in Aufruhr war. Die haben richtig was ausgelöst. Die haben letztendlich das ausgelöst, dass alle Kinder unter 2 Jahren umgebracht worden sind. Weil sie plötzlich nicht mehr dem Glauben, dem Stern gefolgt sind, sondern ihrer eigenen Logik. Und sie gehen an den Palast und sie klopfen an und es muss einen Grund in der Geschichte haben. Sonst würde es nicht so passiert sein. Gott nutzt es. Später finden sie den Stern wieder. Nachdem sie gehört haben, dass sie Richtung Bethlehem müssen, freuen sie sich wie blöd, weil plötzlich der Stern wieder da ist und sie dem weiter folgen. Und dann schickt dieser Stern sie bis zu dem Haus. Ich weiß ja nicht, wie das geht, so ein Stern. Wir sehen das ja immer in so ein Bilder, dann steht der Stern so 20 Meter über der Krippe. Also bei mir stehen keine Sterne 20 Meter über dem Haus. Also wie haben sie herausgefunden, dass der Stern direkt, aber irgendwie hat Gott das hingekriegt, dass die an der richtigen Haustür geklopft haben, als sie dann wieder dem Stern und dem Glauben gefolgt sind. Aber jetzt sind wir erstmal am Palast angekommen. Sie klopfen am Palast, ja, das muss ja auch eine ganz große Schau gewesen sein, wie sie alle ankommen. Die müssen genug Einfluss gehabt haben, dass sie direkt zum König gekommen sind. Und sie schnacken mit Herodes und er holt sich die Gelehrten, die Schriftgelehrten und sagt, okay, was sagt denn die Schrift? Wo soll denn der Messias geboren werden? Und es kommt wie aus der Pistole geschossen, in Bethlehem. Denn der Prophet Micha prophezeit, Bethlehem in Judäa, du bist nicht nur in irgendein unbedeutendes Dorf. Sie wissen das sofort. Die wissen das, worum es geht. Und jetzt finde ich das Spannende. Wir reden über die Leute, die sich aufgemacht haben und unterwegs zur Krippe waren. Aber hier haben wir auf einmal eine Gruppe, die sich nicht aufmacht. Die nicht unterwegs zur Krippe ist. So, jetzt kommen Leute und sagen, wir glauben, euer Messias ist geboren worden und sie wissen auch sofort, wo die den finden. Aber dann machen sie nichts. Die Juden warten seit Jahrhunderten darauf, dass der Messias geboren wird und diese Schriftgelehrten juckt es herzlich wenig. Wir lesen von keinem Deut, dass es was ausgelöst hat. Wenn höchstens Aufregung und Panik, aber nicht, dass sie gefeiert haben und gesagt, oh, preis den Herrn, wir gehen los. Diese Gruppe hat sich nicht aufgemacht. Die waren nicht unterwegs zur Krippe. Wir hören dann nicht mehr weiter über diese Schriftgelehrten, aber das heißt ja auch, dass da nicht viel passiert ist. Ein Volk, was schon so lange wartet, jetzt kommen Leute und sagen, ey, da ist was passiert, wir haben es am Himmel gesehen. Und sie wissen auch genau, worum es geht, aber sie machen sich nicht auf. Weil es nicht so passiert, wie sie sich das vorgestellt haben. Ja, kommen Fremde aus dem Land auch noch, wo sie hin verschleppt worden sind, immer und immer wieder. Die kommen jetzt zu mir und sagen mir, ey, dein Messias ist geboren. Sie sagen, nee, so kann das nicht sein. Gott muss das irgendwie anders machen. Und weil das anders ist, als wir uns das vorstellen, haben sie sich nicht aufgemacht zur Krippe. Wie oft passiert in deinem Leben was und du denkst, nee, Gott, das muss Gott eigentlich anders machen und du machst dich nicht auf. Neulich ist mit jemandem darüber gesprochen, es gibt diesen Witz von dem Ertrinkenden, ja, und er ist irgendwo im Wasser und er trinkt und es kommt ein Boot vorbei und sagt, hey, soll ich dich retten? Und er sagt, nein, ich habe gebetet, mein Gott wird mich retten und schickt das Boot weg. Und es kommt ein größeres Boot und sagt, hey, sollen wir dich retten? Und er sagt, nein, ich habe gebetet, mein Gott wird mich retten und schickt das Boot weg. Und dann kommt ein Helikopter und macht eine Leiter runter und sagt, hey, sollen wir dich retten? Und er sagt, nein, ich habe gebetet, mein Gott wird mich retten. Und er ertrinkt. Und er kommt in den Himmel und sagt, Gott, was soll denn das? Ich habe gebetet, ich dachte, du rettest mich. Und Gott sagt, also ich habe dir 2 Boote und einen Helikopter geschickt. Wie oft schicken wir Gottes Rettung weg, weil es anders ist, als wir es erwarten? Obwohl wir doch schon längst gelernt haben müssten, dass Gott in so vielen Wegen agiert, die irgendwie manchmal keiner Logik folgen. Gibt es Dinge zur Zeit in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, irgendwie scheint Gott was zu tun oder irgendwie scheint potenziell irgendwas zu passieren, aber eigentlich ist es anders, als ich es erwartet habe? Forsch da doch mal rein, vielleicht will Gott gerade was tun. Vielleicht schickst du gerade den Helikopter weg. Oder die Weisen, die kommen und sagen, Freunde, euer Messias ist geboren. Und auch da greift Gott ein und spricht direkt zu diesen Männern. Und sie machen sich auf und sie ziehen nach Bethlehem. Und sie folgen wieder ihrem Stern und sie kommen an einem Haus. Und ich habe in der Vorbereitung eine Predigt gehört, wo jemand sagte, ja, hier im Text steht Haus, aber wir wissen ja alle, dass es ein Stall war, also sie ging dann in den Stall. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Matthäus da einen Tippfehler gemacht hat, ja, und Stall und Haus verwechselt hat. Die Leute waren eine Weile unterwegs. Jesus wurde seitdem schon beschnitten und ich glaube, in Bethlehem ist es auch schon wieder ruhiger geworden. Und wir wissen nicht warum, aber Maria und Josef sind erstmal in Bethlehem geblieben und ich wette, bis dahin waren sie in einem Haus. Wir stellen uns immer das so vor, als hätten die so im Stall so diese ganze große Krippenszene, wo dann die Hirten und die Weisen und alle zusammen dastehen und der Stern steht da drüber. So war das nicht. Das waren 2 Monate später. Und sie kommen und sie gehen in das Haus und sie finden das Kind mit seiner Mutter. Und sie sind die Ersten, von denen steht, und sie beteten das Kind an. Ausländer, nicht Juden, die kommen und die beten das Kind an. Wir denken immer so, oh, die Hirten, die sind manchmal so bei uns größer, Gott kommt zu den Armen und er macht sich klein, er ist nicht im Palast geboren, damit auch die Armen kommen können. Und die Nächsten, die vorbeikommen, sind die Ausländer, sind die Fremden. Kein Wunder, dass die ganzen Schriftgelehrten von dem Messias erstmal nichts wissen wollten. Die warten darauf, dass sie gerettet werden, nicht alle anderen. Aber Jesus kommt und er begegnet zuerst den Armen und denen, die überhaupt nicht damit rechnen, dass sie zu der erlösten Gruppe gehören. Zu denen, die scheinbar nicht dazu passen. Die nicht koscher leben, die nicht die Gesetze befolgt haben, die durch Zufall irgendwie auf dem Radio den richtigen Kanal gefunden haben und haben sich aufgemacht. Und diese Männer kommen und sie sehen das Kind und sofort springt der Funke über und sie fallen auf ihre Knie und sie beten an. Ich glaube, da ist was in ihnen passiert. Kinder sind süß. Wenn ich so ein Kind sehe, oh, freue ich mich auch, oh, Baby. Aber selten falle ich auf die Knie. Und so, oh, ich lasse mich das Kind anbeten. Da muss was gewesen sein. Und es hat etwas in ihnen resoniert. Etwas fing an, in ihnen zu klingen. Und sie wussten, hier ist was Besonderes. Sie haben was gefunden und sie beteten dieses Kind an. Und dann packten sie aus, was sie mitgebracht haben. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Allein über die drei Geschenke könnte man stundenlang predigen. Aber letztendlich hatten diese drei Geschenke einen wichtigen Auftrag. Manchmal denkt man sich, wäre so ein Jahresabo für Pampers nicht irgendwie ein besseres Geschenk gewesen. Aber sie brauchten dieses Geld und die Reichtümer, auch Weihrauch und Myrrhe, natürlich ist das eine, Weihrauch ist das, was im Tempel benutzt wird, es hat was mit der Heiligkeit Gottes zu tun. Die Myrrhe, das Salböl, ist schon der Hinweis dann aufs Grab, dass er gesalbt wird. Und das Gold sind einfach die Reichtümer. Aber es war genug, damit sie mehrere Jahre in Ägypten überleben konnten. Das hat dafür gezahlt, dass eine dreiköpfige Familie auf der Flucht im Ausland überleben konnte. Ich weiß nicht, wie sie das mit nach Ägypten genommen haben. Ja, die Logistik ist mir noch ein bisschen unklar, aber das ist nicht wichtig, so nicht heilsentscheidend. Aber diese fremden Männer kommen nicht nur als ein Zeichen, dass die ganze Welt von Jesus errettet wird, sondern Gott benutzt sie auch, um sie zu versorgen. Sie wissen es noch nicht, aber Gott nutzt diese Leute, um diese Familie zu versorgen, für die nächsten Jahre. Und dann steigen sie auf ihre Kamele und reisen wieder nach Hause. So, du reist 2,5 Monate, um einen Nachmittag bei dem Baby zu sein und dann reist er wieder zurück. Und auch da kommt wieder Gott ins Spiel und er spricht zu ihren Herzen. Er begegnet ihnen im Traum. Wie oft haben wir schon gehört, dass Gott Leuten aus dieser Region im Traum erscheint? Und das ist der erste biblische Beleg. Gott erscheint ihnen im Traum und sagt, geht nicht zurück über Herodes, ziehe nicht über los. Sammle keine 2000 Euro ein, sondern geht auf einem anderen Weg zurück. Und sie halten sich dran. Sie wundern sich nicht. Ich habe irgendwas Komisches geträumt, ihr euch auch. Ach, scheiß drauf, wir gehen zurück zum König. Kriegen wir noch ein gutes Mittagessen. Sondern sie merken, dieser lebendige Gott, dem sie begegnet sind, dem können sie trauen. Und sie hören auf ihn und reisen zurück in ihr Land. Was für Männer! Was für coole Persönlichkeiten, die alles, was sie haben, alles, was sie sind, ihren Ruf aufgeben, weil sie einen Stern gesehen haben und gemerkt haben, da ist was. Weise Männer, Wissenschaftler. Und sie reisen los, um das Kind zu suchen. Wir sind zu 90% wahrscheinlich nicht diese Gruppe. Wir gehören nicht zu den Wissenschaftlern aus einem fernen Land. Aber wir leben in einer Stadt, in der diese Menschen sind. Wir haben so viele Leute, die von allen Enden der Erde herkommen. Wir haben es erst im Herbst wieder gesagt, der Missionsbefehl ist für uns so leicht, weil die Enden der Erde und alle Völker der Welt bei uns sind. Wir müssen nicht weit reisen, um unseren Auftrag zu erfüllen. Aber wir müssen immer wieder damit rechnen, dass Gott diesen Menschen schon begegnet ist. Dass er in ihren Herzen einen Funken ausgelöst hat. Und die Frage ist, sind wir bereit, diesen Menschen zu begegnen? Sind wir bereit, die Antworten parat zu haben, die sie brauchen? Weil wir nicht wissen, was sie uns mitbringen. Weil wir nicht wissen, welche Reichtümer, welche Rohstoffe, welchen Segen sie für uns haben. Gott hat sie geschickt und ich wette, sie kommen nicht mit leeren Händen. Sondern wir sind eine Stadt, die ein Heim bieten darf. Für Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, hier gelandet sind und die ihm so viel mitbringen, mit einer Sehnsucht im Herzen von einem Gott, von dem sie irgendwie gehört haben. Und meistens irgendwie im Traum oder auf anderen Wegen. Und irgendwie ist da was und sie wissen, da ist mehr. Und wir sind diejenigen, die sie willkommen heißen dürfen, die ihnen die Bibel geben dürfen und sagen, hier, das ist das, wonach du suchst. Da sind Leute unterwegs und für die sind wir der Stall oder das Haus. Und ich freue mich. ich habe diesen Herbst so eine neue Liebe für unsere Stadt bekommen, weil ich glaube, dass es so viel wertvolle Dinge sind, die Gott aus der ganzen Welt in diese Stadt zusammenbringt. Und wir sind eine Gemeinde, die so liebevoll ist, die so richtig gut drin ist, Menschen willkommen zu heißen. Und ich wünsche mir, dass das zunimmt, dass das mehr wird. Zurzeit kommen so viele Leute bei uns gerade an, die Portugiesisch oder Spanisch sprechen, dass wir kurz davor sind, einen portugiesischen Hauskreis zu gründen. Wie cool! Stell dich vor, vielleicht haben wir bald eine portugiesische Übersetzung im Gottesdienst. Wer weiß? Wir haben die nicht eingeladen, die kamen einfach. Voll gut, Gott bringt die zusammen. Und plötzlich kommt hier noch einer und da noch einer. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Wer weiß, was Gott noch für uns hat? Weil lasst uns mit offenen Armen sie zu uns holen. Anderer Punkt für euch. Wo, das habe ich eben ja schon gesagt, wo macht Gott was in deinem Leben, womit du gerade vielleicht gar nicht rechnest oder was anders aussieht als das, was du dir vorstellst? Hast du mal in letzter Zeit überhaupt mal wieder nachgeguckt? Manchmal leben wir so unser Leben und kriegen gar nicht so richtig mit, dass Gott irgendwie am Werk ist. Wir müssen zur Ruhe kommen, wir müssen ihm den Raum schaffen manchmal, um zu gucken, Gott, was machst du eigentlich gerade? Wo schickst du mir Leute, wo habe ich Begegnungen? Und man merkt auf einmal, oh, Gott tut was. Hier ist die Einladung. Halt doch mal wieder inne. Es ist immer ganz praktisch, am Ende des Jahres kann man reflektieren, was war und was vielleicht kommen wird. Nimm dir nicht nur gute Vorsätze vor fürs neue Jahr, sondern schau, was Gott für gute Vorsätze für dein neues Jahr hat. Wo er vielleicht schon längst Weichen stellt, weil er sagt, hey, 2023 wird dein Jahr. Hey, ich will was an dir tun, ich will dich herausfordern. Lässt du dich rufen? Lässt du dich herausrufen, dass du unterwegs bist, nicht nur zur Krippe? Mit Gott unterwegs zu sein, ist eines vom Besten, was es gibt. So spannend. Aber sei dafür bereit, dass es vielleicht anders aussieht, als du denkst. Und sei dafür bereit, immer wieder deine eigene Logik dafür aufzugeben, dass du im Glauben Schritte tust. Manchmal ist es, also, es wirkt ja vollkommen unlogisch, einem Stern zu folgen. Aber der Stern hat sie zum Ziel gebracht. Vielleicht wirkt es manchmal unlogisch, wo Gott dich versucht zu führen. Aber lauf doch mal hinterher. Ich weiß, das ist immer dieses, oh, ich weiß ja nicht, ob das jetzt meine eigenen Gedanken sind oder Gottes Gedanken sind. Mein Papa macht es immer richtig einfach. Der sagt, Gott, ich glaube, ich habe dich jetzt so verstanden und ich werde in diese Richtung gehen. Und wenn es nicht von dir ist und ich dich falsch verstanden habe, dann musst du mich aufhalten. Wir sitzen manchmal da und denken so, rechts, links, ich weiß nicht. Also ist es jetzt mein Gedanke oder Gottes Gedanke und dann stehen wir immer noch da. Mein Papa sagt, ich gehe jetzt rechts. Ich glaube, du hast rechts gesagt. Ich gehe jetzt mal rechts. Und das ist für mich so ein Vorbild. Versuch nicht hundertprozentig erst zu wissen, ob es die richtige Richtung ist, sondern sag, hey, ich glaube jetzt, das verstanden zu haben. Weißt du, wie mit so einem Navi. Wenn das Ziel richtig eingegeben ist, dann kannst du 5-mal rechts abbiegen. Ja, und das Navi wird dich wieder richtig führen. Und dann ist die Straße blockiert und dann ist da irgendwas passiert, dann musst du wieder abbiegen. Manchmal sind wir so darauf versessen, den einen richtigen Weg zu finden. Das eine, was Gott gerade von mir will. Aber Freunde, selbst wenn wir falsch abgebogen sind, vielleicht nutzt es Gott und sagt, hey, wenn du gerade da bist, kann ich dich auch da gebrauchen. Prima. War zwar nicht unbedingt mein erster Plan, aber jetzt, wo wir schon mal hier sind, machen wir hier was. Weil wo du gehst und wo du stehst, kannst du und bist du Segen Gottes im Leben anderer Menschen. Lass uns unterwegs sein, immer wieder zu Jesus hin. Manchmal macht es uns das schwierig, dass er nicht mein kleines Baby irgendwo in einem Haus in Bethlehem ist. Das wäre so leicht, mal vorbeizugehen und Gott zu fragen, so, was sagst du denn jetzt gerade? Aber wir sind dauerhaft ihm hinterher. Das ist die Herrlichkeit. Und Gott hat jeden Morgen neu was für dich. Sind wir bereit, auch wenn es uns vollkommen fremd vorkommt und vollkommen unlogisch vorkommt, zu sagen, hier sind wir, Herr. Wir folgen deinem Stern. Wir wollen zu dir und dir ähnlicher werden. Lass uns immer wieder neue Begegnungen haben mit dem lebendigen Gott. Lass uns immer wieder die sein, die es anderen Leuten ermöglicht, Begegnung mit dem lebendigen Gott zu haben. Was für ein spannendes neues Jahr liegt vor uns. Und ich freue mich, dass wir das gemeinsam erleben. Ich bin so gespannt, was Gott tut. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es zum großen Reichtum für uns wird. Aber ich wünsche mir, dass wir immer wieder auch als ganze Gemeinde unsere Ohren aufmachen und fragen, Herr, wo willst du mit uns hin? Ich bin mir sicher, dass er spricht und dass er es uns zeigen wird. Jetzt freue ich mich erstmal, dass das nächste, was ansteht, Heiligabend ist. Dass wir gemeinsam an der Krippe zur Ruhe kommen dürfen. Aber lass uns immer wieder ein Vorbild nehmen an den Leuten aus der Bibel, die sich aufgemacht haben. Maria und Josef und die Hirten und die Engel und jetzt auch die Weisen. Ankommen bei ihm und zu wissen, hey, Gott, der Allmächtige, hat sich klein gemacht, um dir und mir zu begegnen. Lass mich beten. Vater, ich danke dir, dass du dich finden lässt. Dass es nicht eine ewige Sucherei ist, sondern dass du immer wieder da bist und dich finden lässt und dass du gute Dinge für uns vorbereitet hast. Vater, wir wollen uns aufmachen, wir wollen unterwegs sein mit dir, dir ähnlicher zu werden. Herr, schenk uns immer wieder neu offene Augen für die Momente, wo du uns gebrauchen möchtest. Und schenk uns immer wieder neu den Mut, uns ja aus Gewohntem rauszugehen und dir neu zu begegnen, im Unbekannten und Ungewissen. Vater, wir haben den Glauben, dass du es gut mit uns meinst und dass du uns gut leiten wirst. Segne uns und gib uns immer wieder die Kraft und das Vertrauen, dir nachzufolgen. Amen.